Herzlich willkommen beim Podcast Alles Inklusion? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier bekommst du Inspirationen und Impulse für ein inklusiveres Miteinander direkt auf deine Ohren. Zu Alles Inklusion lade ich Menschen ein, die mich zu den unterschiedlichsten Facetten und Aspekten von Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Zugehörigkeit und Vereinbarkeit beeindrucken und inspirieren. Menschen, die uns ihre persönliche Schatzkiste öffnen und uns, so der Plan, in jeder Folge Inklusionsschubser mitgeben. Mein Name ist Frank Rusko und los geht's. Servus, grüezi und allgude zum heutigen Gespräch im Alles Inklusion Fragezeichen Ausrufezeichen Podcast. Wir haben heute, wenn die Sendung online geht, einen besonderen Tag. Es ist nämlich der Internationale Tag gegen Rassismus und meine heutige Gästin, die ich begrüßen darf, hat genau dieses Thema zu ihrem beruflichen Thema gemacht. Ich darf ganz herzlich Gülgün Tehani begrüßen und sie euch kurz vorstellen. Schon vorneweg von mir die Anmerkung, Gülgün und ich, wir duzen uns und so wollen und werden wir das auch in dem Gespräch jetzt führen. Ja, Gülgün wohnt in Duisburg. Sie hat einen erwachsenen Sohn. Sie hat ihre Ausbildung, ihr Diplom in der FU Berlin begonnen, in Politikwissenschaften und dann ihren Abschluss in Duisburg gemacht. Sie ist Trainerin für interkulturelle und antirassistische Arbeit, sprich auch Bildungsreferentin in diesem Kontext, hat über mehrere Jahre ein Frauenhaus beraten und dort die Integrationsarbeit aufgebaut, war Leiterin eines Kinder- und Jugendberatungszentrums, hat eine Ausbildung in Familientherapie, begleitet Familien in schwierigen Lebenssituationen auf Basis einer Ausbildung zur systemischen Familienberaterin. Heute ist Gülgün Co-Geschäftsführerin von ARIC NRW, einem eingetragenen Verein in Duisburg. Und wer ARIC noch nicht kennt, wird über Gülgün heute ARIC und die Arbeit so ein Stück weit kennenlernen. ARIC steht für Antirassismus Informationszentrum Nordrhein-Westfalen. Und ARIC NRW arbeitet seit 1994 als eine praxisorientierte Anlaufstelle für von Rassismus betroffene Menschen und ist in der antirassistischen Arbeit tätig. Also neben dem Bildungsbereich, der dort abgedeckt wird, ist ARIC auch eine Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen. So, lange Rede, Gülgün, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Gibt es irgendwas zu korrigieren, zu ergänzen?
Erstmal hallo Frank und danke, dass du mich dazu eingeladen hast in meiner emotionalen Sprache Gneiden. Das ist genau. Und wir, nein, ich habe dem nichts, erstmal nichts hinzuzufügen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das dürfen die Zuhörerinnen auch wissen. Und freue mich, das Gespräch jetzt mit dir zu führen.
Ja, wir werden aber ganz unaufgeregt durchs Gespräch gehen. Also okay. Insofern überhaupt kein Thema. Gülgün, für dich, so wie auch für meine anderen Gästinnen, die schon im Podcast dabei waren, gerade zu Beginn, eine Bitte, beschreib doch mal dich und dein Wirken mit 3 Hashtags.
Der erste Hashtag, den ich benennen würde, ist, es muss auch anders gehen. Dann leben inklusiv, all inclusive, leben live all inclusive, beziehungsweise das ist eine Übersetzung aus dem Türkischen, das heißt Yaşama Dair. Und das dritte ist Wissen, Balance, Gefühl.
Die sind schon sehr aussagekräftig, diese 3 Hashtags. Was verbirgt sich denn sozusagen hinter, wie hast du es gesagt, es muss auch anders gehen? Wie kommst du auf diesen Hashtag?
Weil ich einfach das Leben und die Gesellschaft nicht in Sackgassen wahrnehme. Es gibt immer einen Weg und immer wenn es nicht gut geht, kommt bei mir der Gedanke, es muss auch anders gehen. Es muss eine Lösung geben, es muss auch anders gehen. Dieses dritte, alles gehört zum Leben dazu, beziehungsweise live all inclusive. Das ist eine Perspektive, weil einfach alles dem Menschen dazugehört, wie der Mensch fühlt, denkt, wahrnimmt. Und dass das so vielfältig ist, dass der Mensch so vielfältig sein kann. Und das Dritte ist, mein Wissen kann nur vollständig sein, wenn das Gefühl damit gehen kann, zu dem,
Ja.
was ich weiß. Das sind so die drei Lebensmotten, die Mottos, die mich auch bewegen und ja, eigentlich auch motivieren.
Schön. Also da ist schon echt viel, viel Herzblut in diesen drei Hashtags sozusagen. Ich hatte ja gerade beschrieben, was du schon alles gemacht hast. Ist ja schon sehr umfänglich. Ist das eine natürliche Entwicklung, um es mal so auszudrücken? Oder wie kamst du dann jetzt auch in die Co-Geschäftsführung von Arik? Kannst du das kurz erklären, erläutern?
Also ich habe das Glück, dass ich in einem sehr politisierten Haushalt sozialisiert wurde, also groß geworden bin durch meine Eltern. Das, warum ich jetzt am Ende in der Antirassismusarbeit gelandet bin, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe 2002 im ARIC als Trainerin, als Bildungsreferentin, Trainerin angefangen. 2007 bin ich in die Beratung gegangen. Und dort, das war eine Zeit, wo im Vergleich zu heute unsere Sensibilisierungs-, Aufklärungsarbeit beziehungsweise die Begleitung von Betroffenen in dieser Thematik, die Beratung, Begriffe wie Rassismus etc. waren überhaupt nicht möglich zu benutzen. Es
Ja.
war so viel zu tun in diesem Themenbereich, dass es gar nicht möglich war, aufzuhören. Es hat sich immer wieder eine neue Notwendigkeit entwickelt, die wir strukturell, institutionell erreichen müssen, also auf gesellschaftlicher Ebene erreichen müssen, damit wir Betroffene gut begleiten können. Und natürlich bewegt sich das auch aus meinem Lebensalltag heraus. Also ich bin Woman of Color und bin von Rassismus betroffen. Und ich glaube, ein ganz großer Motor ist, ich bin unheimlich stur als Mensch auch und ich lasse mir einfach das nicht nehmen, dass ich Duisburgerin sein darf und sein möchte. Und ich gehe auch nicht weg und lasse mir diesen Anspruch nicht nehmen. Und dann verbindet das sich so. Also einmal so
Ja.
diese fachliche Perspektive, die Jobperspektive darauf.
Okay.
Und dann natürlich auch der Motor, eine eigene Betroffenheit zu haben. Also
Ja.
beides mitzubringen. Genau.
Also du kommst aus einem, wie hast du es so schön ausgedrückt, aus einem politisierten Elternhaushalt.
Genau.
Klingt ja wirklich nach einer natürlichen Entwicklung sozusagen, dorthin, wo du heute stehst als Frau, als Woman of Color. Aber gibt es für dich irgendwo einen Punkt, der dich dann wirklich dort nochmal speziell hingeschoben hat, oder? Muss ja nicht. Ja.
Ja, also doch, es ist tatsächlich dieser Punkt, der diese Wahrnehmung von, es muss noch so viel passieren, immer. Also
Ja.
es ist so, es gibt noch so viel Hürden, die auch genommen werden müssen. Es braucht noch so viel Veränderung, damit ich mich hier wohlfühlen kann, damit ich hier gut leben kann und sagen
Ja.
kann, irgendwie mit allen Rechten, ich bin Duisburgerin. So, das ist, glaube ich, so. Also je, immer wenn auf einer gesellschaftlich-politischen Ebene eine Entsagung davon kommt, in politischen Äußerungen in irgendeiner Form, motiviert mich das in meiner Arbeit noch stärker und breiter mich aufzustellen, um zu sagen, nein, ich lasse mir das aber nicht nehmen, das ist so.
In dem Zusammenhang habe ich jetzt mal eine Frage an dich. Also, wir haben auch in der Vorbereitung zu dem Gespräch auch über die Arbeit von Aladin Elmar Falani gesprochen. Und aus seinem Buch Das Integrationsparadox zitiere ich ihn jetzt mal und stelle dir mal die Frage, wie du das siehst. Er schreibt hier nämlich, warum, und das zielt auf das ab, was du gesagt hast, es gibt noch so viel zu tun in diesem Kontext jetzt, dieses Zitat. Warum sollte der Rassismus automatisch abnehmen, wenn es mehr Verteilungs- und Zugehörigkeitskonflikte gibt? Es ist völlig absurd anzunehmen, dass gelungene Integration den Rassismus automatisch verringert. Wie stehst du denn zu dieser Aussage
Stehe
von
ich hinter.
Elmar Falani?
Also ich stehe hinter dem, was Alaaddin Elmar Falani da sagt. Der Unterschied ist jetzt, dass wir es als Rassismus definieren können. Also so die ungerechte Verteilung, die es vorher gab, beziehungsweise die nicht die gleichen Möglichkeiten in Zugängen zu haben von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, beziehungsweise die mehrsprachig sind oder Rassismuserfahrungen mit sich bringen, wurden nie so benannt. Also die waren
Ja.
bewusst, wenn man in die erste Generation geht, hört man ganz oft die Aussage zum Beispiel, ja, das ist so. Das ist so, also das ist so eine Annahme der Geschichte. So. Heute können wir es benennen. Und alleine, dass wir es benennen können, heißt ja nicht, dass sich damit Strukturen uns, also Strukturen in Gesellschaft verändern. So im Gegenteil. Man
Ja.
spricht ja da auch von einem Beispiel, wenn mehr Personen am Tisch sitzen, die vom
Genau.
Kuchen haben möchten. So
Ja.
im Gegenteil. Die Kämpfe werden ja härter, denn
Ja,
wir
ja.
definieren es heute. Aber gleichzeitig ist es auch eine Chance, denn die Protagonisten, die am Tisch sitzen, sind jetzt sichtbarer oder
Genau.
wir hoffen, dass sie sichtbarer
Ja,
sind.
ja. Ja, genau, um bei dem Bild zu bleiben, er sagt ja, je mehr Menschen am Tisch sitzen, desto enger wird es natürlich auch am Tisch, ja, ist klar. Aber du hast es eben schon angedeutet, wir haben ja auch ein etwas breiteres Spektrum an ZuhörerInnen. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir alle nochmal insofern abholen mit zwei Basics, die wir vielleicht an der Stelle nochmal klären. Und dann dich sozusagen die Frage als Expertin, was ist denn Rassismus?
Rassismus ist ein Konstrukt, was auf vermeintlichen Merkmalen besteht, die Menschen in Gruppen ordnet, also das, was wir immer Othering nennen und
Ja.
so, und basiert auf tatsächlich oder zugeschriebene Merkmale. Das bedeutet, wenn ich irgendwo in Erscheinung trete, bekomme ich, beziehungsweise wir Menschen brauchen Werte und Urteile, um in gemeinsam in der Begegnung miteinander, um uns zu orientieren. Und wenn
Ja.
Menschen aufgrund von phänotypischen Merkmalen, also aufgrund von Aussehen und Sprache, die gesprochen wird, eine bewusste Definition, Zugehörigkeit zu einer
Ja.
Religion und auch das sichtbar gemacht, etc., dann wird diesen Menschen in einem Automatismus eine Denkstruktur unterstellt, beziehungsweise ein Wertesystem unterstellt, die vermeintlich dieser Gruppe, wo man die Person hinordnet, unterstellt wird. Also es ist ja eine Unterstellung. Es kann ja nie
Ja.
sein, dass man alle Menschen von irgend dieser Dimension, die wir von Diskriminierung kennen, Geschlecht,
Ja.
Rasse, Klasse etc. Und beim Rassismus ist es ja genauso, das Verhaltensweisen. Und Rassismus, und das ist das Wichtige, ich glaube, das muss uns bewusst sein. Rassismus ist keine diese Zuordnung und die Definition, die wir über die Menschen machen, das ist nicht eine Meinungsgeschichte, sondern es ist ein politischer Konstrukt, der auf den Kolonialismus zurückgeht. Es ist ein Konstrukt, ein Denksystem, in
Ja.
dem wir gelernt haben, Menschen zuzuordnen, abzuwerten beziehungsweise aufzuwerten.
Ja.
So, und das muss uns bewusst sein, dass das ein erlerntes Denksystem auch ist.
In dem Kontext, weil du das auch jetzt mit der geschichtlichen Dimension ja auch verbunden hast, mit dem Kolonialismus, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht Rassen?
Nein, es gibt keine, also die Humanwissenschaft hat das schon längst widerlegt, es gibt
Ja.
keine unterschiedlichen Menschenrassen, die gibt es nicht. Und
Ja.
deswegen, also es ist ja auch die Diskussion und wir warten auf den Tag, wo dieser Begriff, der ja schwer belegt ist, in Deutschland ja auch nochmal
Ja.
schwieriger aus einer biologistischen Perspektive ganz schwer belegt ist, in der Geschichte, dass der seine Verwendung verliert. Denn
Ja.
es gibt das nicht so.
Ja. Ja, das ist ja auch diese lange Diskussion, die es jetzt auch gegeben hat mit dem Begriff Rasse im
Genau.
Grundgesetz, dass man ihn jetzt doch drinne lässt,
Genau.
und so weiter und so fort. Genau.
Genau. Wir haben uns lange dafür eingesetzt, als das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gekommen ist, da zumindest diesen Begriff rauszunehmen, weil das ja vermeintlich das schon beinhaltet, dass es unterschiedliche Rassen geben könnte, wenn man
Ja.
vermutet, eine Diskriminierung aufgrund der Rasse, also wo wir alle gemeinsam sind in einer.
Wenn wir uns mal den ersten nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor anschauen, der ist ja noch nicht ganz so alt, und auch den Afrozensus mal nehmen, ich habe das jetzt als Beispiel mal rausgezogen, dass es über 1 Million Menschen in Deutschland gibt mit afrikanischer Herkunft. Und jede zweite schwarze Person, also etwas mehr, 54%, hat Erfahrungen von Diskriminierung gemacht. Das heißt, mehr als 1/2 Million Menschen als an diesem Beispiel. Jede fünfte schwarze Frau gibt an, mehrmals im Jahr oder häufiger Bedrohungen oder sogar Belästigungen zu erfahren. Und bei den Männern sind es knapp 18%. Wenn man jetzt nochmal die Erfahrung von asiatischen und muslimischen Männern und Frauen dazu nimmt, dann sprechen wir da zwischen 12 und 14%. Also das sind ja schon keine geringen Zahlen. Und hinter diesen Zahlen steckt ja jeweils immer ein Mensch. Ja. Wenn wir uns das anschauen, in den Strukturen in Deutschland, die Frage an dich, in deiner Wahrnehmung, was ist struktureller Rassismus und wie würdest du ihn beschreiben, wo und wo begegnet er uns? Kannst du uns dazu was sagen?
Also der begegnet uns ja im Lebensalltag, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Menschen mit Rassismuserfahrung beziehungsweise Zuwanderungsgeschichte. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von diesen Menschen in ihrem Lebensalltag. Ob
Ja.
man zum Einkaufen geht, auf dem Arbeitsplatz, im Bildungsbereich, Behördengänge etc.
Ja,
Das
ja.
schwingt immer mit. Das ist immer mit dabei. So, dass das passieren kann, dass das einem begegnet, beziehungsweise gewisse Sachen entsagt werden oder verkompliziert werden, beziehungsweise schwierig werden, weil zu vermuten ist, dass man diese Behandlung erlebt aufgrund einer Zuordnung von der anderen Seite. Und warum das in unserer Gesellschaft ist, das ist am Anfang, als ich das so ein bisschen erklärt habe, wie es Rassismus ist. Es ist ja ein erlerntes System. Wir lernen das ja im Kindergarten schon. Also mein Sohn ist noch, der ist erwachsen mittlerweile, ich weiß nicht,
Ja.
wie es bei deinen Kindern ist, aber der kommt noch aus so einer, das ist ja noch nicht so lange her, der ist jetzt Mitte 20 ist der. Der ist noch, hat noch eine Pädagogik erlebt, zum Beispiel, wo Flaggen gemalt wurden oder Zugehörigkeiten Kinder abgebracht wurden, auch so Herkunftszugehörigkeiten
Okay,
abgebracht
ja.
wurden. So. Das heißt ja eine Entsagung dessen, dass er ein Deutscher ist, sich so auch definiert. Und wenn wir von Interkulturalität sprechen und von Vielfalt sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass das von den Menschen eine selbst erwählte Vielfalt und kulturelle Zugehörigkeit sein kann. Also Interkulturalität kann ja nicht sein, irgendwie, dass das über das Konstrukt Rassismus gelegt ist, dass wir erst die Menschen in Gruppen aufteilen und dann von einer Interkulturalität sprechen, sondern dass jedem Menschen es selbst überlassen, dass wir erstmal alle gemeinsam sind in einer Zugehörigkeit, in einer Definition und jede Person sich das für sich selbst definieren kann. Ich glaube, wenn wir diese komplizierte Denkweise in der Gesellschaft aufgehoben haben und vermeintlich auch wenn Menschen irgendwie in Gruppen aufzuteilen, dann, es sei denn, die Menschen das selber als Ressource und Kompetenz benennen, ich glaube, dann haben wir einen wesentlichen Schritt gemacht.
Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn wir uns das anschauen, ja, letzten Endes vom Amt bis zur Arztpraxis, überall wird im Alltag ja, Rassismus und Diskriminierung erlebt. Wenn ich mir hier die Zahlen anschaue, 41% der schwarzen Männer und 39% der muslimischen Männer erleben nach der Befragung zufolge rassistische Diskriminierung bei der Polizei als Beispiel. Wir reden ja auch immer wieder über das Thema Racial Profiling. Oder auch wenn wir das Thema nehmen, dass insbesondere Frauen häufig im Gesundheitsbereich sagen, dass sie Diskriminierung erfahren. Dann beginnt im Prinzip beginnt doch, Frage an dich, oder muss nicht schon in der Ausbildung zu bestimmten Berufsbildern sozusagen das Thema Antidiskriminierung und Antirassismus sofort mitgedacht und ausgebildet werden?
Ich würde sogar einen Schritt weiter zurückgehen, Frank. Also ich würde gern dahin gehen, irgendwie, dass wir sagen, wir müssen erstmal anerkennen, dass Menschen auch in ihren Berufen ihre Wertesysteme nicht wie einen Mantel, wenn sie ins Büro gehen oder zur Arbeit gehen, sich in den Streifenwagen setzen, an das Schulpult setzen, etc., ihr Wertesystem ja nicht ablegen.
Ja.
Also das gibt es ja nicht. Also das machst du nicht, das mache ich nicht, das gibt es nicht. So. Und ich glaube, wir müssen das erstmal akzeptieren, dass wir dass wir schon ein strukturelles Problem von Rassismus auch haben. Also nicht nur von den einzelnen Personen zusammengetragen, aber auch in System, also in diesem System wird ja dann auch nach dem gleichen Wertesystem gedacht, weil das sind ja
Ja.
Menschen, die dort sitzen. Also wenn ich im Bewerbungsverfahren bin und Entscheidungsträgerin bin, habe ich ja ein Bild über Menschen mit einer gewissen Herkunft. Ich bringe ja eine gewisse Wertung mit in meiner Haltung, in meinem Denken, was ja nicht ein, also genau, dass wir uns davon lösen, irgendwie zu sagen, irgendwie so, Rassismus ist ja nicht nur Rassismus, wenn es also auch ein nicht beabsichtigter Rassismus, der in einem Automatismus durch mein
Ja.
Wertesystem in meiner Arbeitspraxis umgesetzt wird, hat ja die gleiche Wirkung und ist Rassismus. So. Also auch ein nicht beabsichtigter Rassismus hat ja dennoch die gleiche Wirksamkeit und bleibt dabei, dass es Rassismus ist und dass Menschen davon betroffen sind. Und wenn wir anerkennen, dass wir diese Wertesysteme mit in unserem Berufsalltag tragen, alle Personen mit ihrer Wertung und wir von einem vorherrschenden Wertesystem, Gruppenzugehörigkeit, dass Menschen einer gewissen Hautfarbe abgewertet werden, also dass schwarze Personen, schwarze Menschen, wir benutzen den Begriff schwarz bewusst, weil wir damit ein Bewusstsein auch zeigen möchten, dass schwarze Menschen
Ja.
Rassismus und Diskriminierung erleben, im Gegenteil zu weißen Menschen nicht die gleiche Wertung erhalten, also eine Abwertung. Wenn wir uns das bewusst werden, dann können wir sagen, so und jetzt können wir sensibilisieren und jetzt können wir versuchen, Denkstrukturen, Denksysteme aufzubrechen, ohne in eine Schuldzuschreibung zu gehen. Darum geht es nicht. Aber diese Automatismen, also auch diesen unbeabsichtigten Rassismus, den
Ja.
angehen zu können. Weil ich glaube, dass der in der Mehrheit ist im Lebensalltag. Also es ist nicht, ich glaube nicht, oder beziehungsweise unsere Berufserfahrung, die wir mitbringen, irgendwie zeigt nicht, dass die Rassismen, die Menschen größtenteils erleben, von denen du auch sprichst in den Studien, das ist ja nicht, ich sage jetzt mal, die Kassiererin in irgendeinem Einkaufsladen setzt sich ja nicht an die Kasse, indem man sagt, und jetzt bin ich aber rassistisch und jetzt ist das, sondern das sind Automatismus, die vorherrschen, die vorhanden sind und die
Ja.
müssen wir definieren und dann dagegen sensibilisieren.
Ja. Die Zahlen, die hier dann aufgeführt sind als Beispiel, ich nenne noch mal zwei jetzt gerade. Jede zweite muslimische Person und bei den asiatischen Menschen 40% sagen, dass sie in Ämtern und Behörden ja, Rassismus erlebt haben. Jetzt aus der Sicht, und ich sage immer so schön, ich bin über 50, ich bin weiß, ich bin ein Mann, also was Privilegien angeht, ziemlich auf der Sonnenseite des Lebens in
Ja,
Deutschland,
gut ausgestattet, gut
gut
ausgestattet.
ausgestattet, genau. Wie äußern sich denn Rassismen im Ämteralltag?
Also was bei uns ja, an Fällen ankommt, ist, ich möchte das aber bewusst betonen. Also auch wenn ich in Duisburg arbeite, alle Beispiele, die ich jetzt benenne, ist nicht nur auf die Kommune Duisburg
Ja. Ja.
zu definieren, sondern wir arbeiten ja NRW beziehungsweise auch bundesweit. Und es geht zum Beispiel bei den Ämtern, ne? Fangen wir damit an, dass gewisse Zugänge schwieriger sind für Menschen. Also wo existenzielle, hast du schon mal eine Ausländerbehörde?
Nein,
Mach
war ich noch
mal.
nicht. Ja.
Also es ist ganz spannend, ne? Also ich will
Okay.
jetzt hier nicht die Ausländerbehörden
Ja.
schlecht machen,
Ja.
aber es ist ein immenser Arbeitsaufwand, der nicht so für uns sichtbar, nicht immer so strukturiert ist, dass Menschen ihnen zustehende Rechte in einem Automatismus oder in einer Selbstverständlichkeit zugeschrieben worden. Ein ganz, ganz Mini-Beispiel. Während man in einem Standesamt nur 2 Wochen auf einen Termin wartet, wartest du mittlerweile in den Ausländerbehörden 3 bis 6 Monate auf einen Termin. Und das sind existenzielle Aufgaben, die die Menschen für sich erledigen müssen. Verlängerung
Ja.
der Auf- und Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Visa etc. Das hat ja alles was mit Existenz zu tun. Ne? So.
Interessant. Liegt das an der
Ja,
personellen Ausstattung?
teilweise. Also ich
Ja.
glaube schon, dass das an der personellen Ausstattung auch liegt. Aber das hat ja
Ja.
das gerade, also wenn wir dann sagen, irgendwie lasst uns in die Strukturen gucken, wenn wir
Ja.
sagen, das hat was mit personeller Auslastung zu tun, muss ja eigentlich, dass diesen Menschen, dass Menschen, die davon betroffen sind, das Recht zusteht, über der Planung stehen,
Ja.
beziehungsweise die Planung in Not bringen oder veränderbar machen. Ne? Und nicht die Annahme, ja, dann ist das nun mal so, dass Menschen 6 Monate auf einen Termin warten können, ihre Niederlassungserlaubnis nicht verlängern können, somit nicht ausreisen können zum Beispiel, einfach mal kurz einen Kurztrip machen können, Urlaub machen, also so wirklich existenzielle Sachen. Ne? Also, oder wenn man fragt, Kinder, Jugendliche beziehungsweise Grundschüler, Innen, ne? Also jetzt im Bildungssystem zum Beispiel, du
Ja.
hast von Behörden etc. gesprochen, weiterführende Schulen, Empfehlungen für weiterführende Schulen, so,
Ja.
ne? Also
Ja.
das gehört da zum Beispiel mit rein. Oder die Annahme von binationalen Ehen, dass dort oftmals unsere ratsuchenden Klientinnen, die davon betroffen sind, mit der Vermutung, vor der Vermutung der Sachleiter stehen irgendwie, dass sie eine Scheinehe leben.
Ja.
So, ne? Also so, ich
Ja, ja,
glaube, es
ja.
sind ganz viele Dimensionen. Ne? Und wenn wir höher gehen, geht das ja durch alle Strukturen der Gesellschaft durch, dieses konstruktive Denken.
Ja.
So. Also nicht die gleiche Wertigkeit zu haben als Mensch mit den
Ja.
gleichen Rechten ausgestattet.
Ja.
Geht das so in die Richtung?
Das, also du beschreibst ja sozusagen den Alltag.
Ja.
Dem einige Menschen hier bei uns auch ausgesetzt sind, sozusagen.
Ja,
Wenn
genau.
du jetzt kurze Replik sozusagen auf dich selbst, Gülgen, wenn du diese Zahlen, wenn du deine vielen Gespräche, die Schulungen und Vorträge, die du gibst, nimmst, kannst du dann eigentlich abschalten, wenn du privat sozusagen unterwegs bist, egal ob, ich habe das mal für mich so. Ist dein Rassismusradar sozusagen immer an und egal ob beim Einkauf oder vielleicht auch im Kontext von privaten Geburtstagen oder so.
Der ist immer an. Das ist auch nicht etwas, was ich bewusst ein- und ausschalten kann. Leider. Aber es
Ja.
ist so, ich glaube, ich habe so eine Arroganz entwickelt mit den
Okay.
Jahren dessen, dass ich denke, ach, schau mal, ne? Irgendwie so, das geht jetzt in die Richtung. Und ich für mich wirklich diese Sturheit entwickelt
Ja.
habe, ne? Zu sagen, irgendwie, es ist doch nicht mein Problem. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, wir haben kein Rassismusproblem. Die deutsche Bevölkerung hat ein Rassismusproblem. Wir haben in den Kontext der ganzen Demonstrationen, die im Moment laufen oder gelaufen
Ja.
sind, so ein bisschen gesprochen, ist mir so aufgefallen, ne? Also so in meiner Wahrnehmung, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, wie
Ja.
wenig Menschen mit Rassismuserfahrungen da mit dabei sind, ne? Also ich war auch auf ein, zwei dieser Demonstrationen. Das ist auch super wichtig, dass die stattfinden, so, ne? Steht mir auch gar nicht zu, das in Frage zu stellen. Aber also diese Person, mit der ich gesprochen habe, und mir ging es ein bisschen ähnlich, dass ich gedacht habe, ist das mein Problem? Ist das wirklich mein Problem, was ich täglich erlebe, wo jetzt so ein Aufruhr gemacht wird? Wie viel muss ich mich jetzt einmischen? Und diese Person, mit der ich gesprochen habe, sagte, ich habe kein Rassismusproblem. Diese Gesellschaft, Aufnahmegesellschaft, die mich nicht aufnehmen will, hat ein Rassismusproblem.
Ja.
Ne? Also so, wo gehört das Thema hin?
Ja.
Ich drehe das mal um und schicke das mal in deine Richtung. Was meinst du, wie das den Menschen begegnet und wie das strukturell anzugehen ist, sage ich jetzt mal, als weiße Person?
Ja, der Alltagsfallen gibt's da ja schon viele. Sich zu überlegen, wie man in gewisse Gespräche reingeht oder sich in bestimmten Situationen verhält, sage ich jetzt mal, gehört dazu. Und ich habe selbst auch schon überlegt, oder mir ist es selbst auch schon aufgefallen, also ich drücke das jetzt wirklich mal so aus, dass ich mich in einer Situation sehr unbeholfen verhalten habe und aus wirklich reiner Neugierde selbst Sachen gefragt habe, wo ich im Nachhinein gedacht habe, wie bist denn du jetzt rübergekommen? Ja, und ich die Person dann wirklich auch gezielt nochmal kontaktiert habe und gesagt habe, ey, ich hatte zwar an dem Tag mega Kopfschmerzen, aber vielleicht war das auch irgendwo einschränkend und ich war nicht so sensibel und habe mich dann auch dafür entschuldigt. Aber ja, da habe ich einfach gemerkt, dass es für mich als Mensch, als Frank Rusko, tagtäglich auch eine Herausforderung ist, mich weiterzuentwickeln,
Genau.
wach zu sein sozusagen. Und um den Ball jetzt wieder aus meinem Spielfeld in dein Spielfeld zu bekommen, Gün, in dem Kontext, was sind denn aus deiner Sicht die zwei, drei unglücklichsten Fragen oder auch Bemerkungen, die ein Mensch stellen oder sagen kann, der es gut meint, jedoch damit ungut macht? Und an der Stelle jetzt nochmal so für mich die Frage, wo kommst du eigentlich her?
Okay, es ist meine Ressource, deswegen werde ich dir das in einer eigenen Entscheidung beantworten. Ich habe eine ganz, vielleicht ist das auch mein Motor dieser Arbeit. Ich habe türkische, griechische, kurdische und armenische Vorfahren. Also ich bin da in Mesopotamien, in diese Mischfamilien, das sind meine Vorfahren sozusagen. Und bin türkischsprachig und ich empfinde diese Sprache, ich fühle auch in dieser Sprache oder höre diese Sprache sehr. Und wenn man mich fragen würde, immer Städte abfragen würde in Deutschland und der Türkei, würde ich mich immer für die Städte in der Türkei entscheiden, weil das mein Herz ist. Dennoch
Ja.
sage ich bin Duisburgerin und ich glaube, das sind die meisten Duisburger mittlerweile so wie ich. So.
Ja.
Die schwierigste Frage ist, mit der du genau an. Es gab mal im beruflichen Kontext ein Entscheidungsträger in meinem beruflichen Kontext, der mich sehr wohlwollend über mehrere Wochen und Monate gefragt hat, ob ich denn in die Heimat fahre. So. Und für mich war Heimat immer, ist für mich, ich bin, also die Menschen, die ein bisschen Duisburg kennen oder auch nicht, aber ich bin im Duisburger Norden, in Duisburg-Hamborn groß geworden und ich war am Anfang wirklich überfordert mit dieser Frage, dass ich war eigentlich jedes Wochenende zu meinen Eltern. Also ich konnte das, ich habe das nicht direkt fassen können. Also bis das sich dann wiederholt hat und dann irgendwann die Frage mit Heimat und fährst du in die Heimat im Urlaub, diese Entsagung von, dass ich Duisburg als meine Heimat wahrnehme, mich dann schon sehr erbost hat. Daran kann ich mich erinnern, wenn ich dann auch gesagt habe, es ist Ihnen schon bewusst, dass ich jedes Wochenende nach Hamborn in meine Heimat. Das sind so diese kleinen Kämpfe, die man dann führt. Nein.
Ist es das dann, was du als Mikroaggression auch bezeichnen würdest? Ja.
Ja, genau.
Ja.
Von der anderen Seite dann aber auch bei mir ausgelöst. Ne?
Ja.
Also so in der Interaktion. Das ist das eine und das andere. Ich komme nicht gut klar mit Fragen, wenn Stereotype wiederholt werden, wie, also ich bin, habe ja ein Kind irgendwie, das hast du gesagt in der Vorstellung, und es gibt ein gewisses Bild für Frauen, die aus dem muslimischen Spektrum kommen, also, ne, also diese ganzen Bücher, die da in der Identitätsdarstellung von Autobiografien von VUC auch dargestellt wurden, was auch seine Berechtigung hat. Aber dass ich so Fragen beantworten muss wie Zwangsverheiratung und Gewalt. Also diese Zuordnung in diese
Ja.
Frauenrolle, ne? Und den Feminismus dabei nicht zu sehen und solche Sachen. Und insbesondere in meiner Zeit im Frauenhaus habe ich das sehr oft erlebt, diese Fragen.
Ja.
Mittlerweile, also für mich ist es mittlerweile wirklich, also ich bin gut empowered, deswegen lache ich viel, wenn wir beiden darüber sprechen. Denn ich glaube, Empowerment-Gruppen jetzt nicht so künstlich konstruierte, aber so Freundinnen sind ja auch schon Empowerment-Gruppen, dass man dann schon darüber dann lachen kann und das ist mir wieder begegnet. So, also ohne das runterreduzieren zu können. Müssen, so, genau. Das
Ja.
sind so die zwei schlimmsten Fragen, irgendwie, die mir, also die ich immer so als, das löst bei mir immer Mikroaggressionen aus. Immer.
Und jetzt umgedreht, Thema, ich meine, wir haben jetzt Alltagsrassismus im Kontext von strukturellem Rassismus ja mal kurz beleuchtet. Mikroaggressionen schimmerten ja bei diesen zwei, drei Bemerkungen durch. Wo kommst du her? Und diese, was du, wie du es ja schon gesagt hast, diese Entsagung deines Heimatgefühls. Was ist denn so in deiner Warnung jetzt nicht dir gegenüber, sondern aber in der Warnung, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ey, ich habe so den Kanal voll mit dieser Bemerkung oder mit dieser Frage. Ich nenne es jetzt mal Fettnäpfchen-Wettbewerb, was der Mikroaggression, gibt es da noch so zwei Punkte als Beispiel, die dir so im Kopf sind, wo
Die
man
andere mir
wirklich,
erzählt haben,
die
die
andere, die
andere mir,
erzählt haben, wo man jetzt sagen kann, aus der Brille der Mehrheitsgesellschaft, schenkt euch diese Bemerkungen, damit ihr die Verletzungen der anderen sozusagen reduziert.
ja. Also es geht einmal irgendwie um, das wird uns oft zugetragen oder mir zugetragen, irgendwie vermeintliche Kenntnis über den Islam zu haben. Und dann mit Zuordnungen zu arbeiten, wo ich mir denke, also so, ich maße mir nicht an, also ich kenne die Bibel so, und also ich bin praktizierende Muslima, und ich kenne die Bibel, aber ich denke, irgendwo ist irgendwann auch Privatsphäre angesagt, ne? Also die zu respektieren ist, wie der Mensch seine Religion auslebt, so, und das zu mit einem Mantel zu überlegen von vermeintlichem Wissen, finde ich schwierig. Denn auch da gibt es ja unterschiedliche Auslegungen, beziehungsweise es ist ja nicht absolut so, ne? Irgendwie so, es gibt, Menschen können sich ja auch Teile von Religionen aussuchen und sagen, ich lebe aber das nur, ne? Irgendwie so, und ja, und hab mit dem anderen ein Problem, ne? Also so, das ist nicht absolut. So, dass diese Zuschreibung, ne? Also was die muslimische Community angeht. Mit dem Bewusstsein, dass halt auch einiges auch dort aus der muslimischen Community heraus auch anders definiert werden muss und anders inklusiver vielleicht auch, ne, und interkultureller auch vorgegangen werden muss. Also das ist das eine, was mir immer wieder jetzt gerade, es ist Ramadan, da kommt das halt ganz viel, also diese Fragen irgendwie, dürft ihr wirklich nicht trinken, nur auch nicht ein kleines bisschen oder, ne, irgendwie so mal einen kleinen Happen essen? Nein, es ist Fastenzeit, ne, und keiner stirbt dabei. Also ich habe noch nie jemanden erlebt in Deutschland, irgendwie, also ist mir nicht bekannt geworden, dass jemand in der Fastenzeit aufgrund von wenig Nahrung oder wenig getrunken gestorben ist. Dann auch so politische Zuschreibungen, ne? Also so dieser vermeintliche, also die Jugend, also die dritte Generation, die dritte, vierte Generation, die dann sagt irgendwie, nee, ich bin irgendwie Duisburger und ich will nicht aufgrund von meinem Namen immer wieder in die Ecke hingedrückt werden. Die sind ja noch viel näher an Duisburg, an Deutschland. Ich bin deutsche Person irgendwie ran als wir, und das auch so stehen zu lassen und annehmen zu können. So auch nicht in diese Pol Letztens sagte jemand, sobald in der Türkei sich bewegt, was bewegt politisch, sitze ich im Pausenraum und muss erklären, warum der Präsident der Türkei sich so verhält. Weißt du, so irgendwie, wo ich dachte, spannend. So, weißt du? Nicht
Aber
alle mit.
gehört das vielleicht sogar schon mit zu dem Thema unglückliche Fragen oder
Ja,
Bemerkungen?
klar.
Also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt auch ein Mensch, der politisch sehr interessiert ist. Ich kenne auch Menschen, die polnische Wurzeln haben, und wir haben ja alle erlebt, was jetzt mit Regierungswechsel und so weiter auch in Polen stattgefunden hat. Und mich interessiert dann schon auch, was diese Menschen denken über das, was jetzt in Polen passiert.
Aber da musst du doch dann vorher fragen, bist du da
Ja,
informiert drüber? Und nicht
klar,
von vornherein das annehmen, nur weil, ne? Also ich kenne viele türkische Menschen irgendwie, die sich zum Beispiel für die Politik in der Türkei nicht interessieren. So. Also diese Annahme ist es. Genau. Ich könnte dich jetzt fragen, in Frankfurt, ich komme nach Frankfurt und dann oder ich fahre nach Berlin oder ich fahre nach Stuttgart oder ich fahre nach München, kann ich ja nicht von einem automatischen geografischen Wissen, politischen Landschaft ausgehen, wenn ich mit einer Person darüber spreche. Und muss das erstmal fragen, hast du da Kenntnis drüber?
Ich habe einen Punkt nochmal, der mich interessiert. Meine, wir haben, glaube ich, roundabout 25, 27% Menschen mit Migrationsgeschichte mittlerweile, die ja in Deutschland leben. In deiner Wahrnehmung, wenn wir uns jetzt mal so anschauen, wo diese Menschen auftauchen, sei es in den Firmen, sei es in der Öffentlichkeit, in Medien und so weiter und so fort. Findest du da die Repräsentanz schon, ich nenne es jetzt mal akzeptabel, oder ist die noch aus deiner Sicht unzureichend?
Naja, es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene du guckst, ne? Also so,
Ja.
wenn wir in der Produktionsebene gucken,
Ja.
würde ich sagen, ja, teilweise, so größtenteils, sogar Überlagerung. So.
Ja.
Und umso höher wir gehen in den Etagen der Entscheidungsträger bzw. Strukturen von Hierarchien weiter hochgehen, ob es jetzt in Behörden sind, Verwaltung, Schulen, oder im Arbeitsleben, umso weniger sind sie vertreten. Das liegt ja nicht daran, dass es sie weniger gibt, nur. Also da, es liegt ja, es sind ja dann entscheidungsbewusste Entscheidungen. Dann. Wir haben viele Fälle von Personen, die sagen, egal in welchem Arbeitsbereich, dass ihnen oder ihr, dass es schwieriger ist, dort eine Beförderung zu bekommen oder in eine Leitungsposition zu wechseln. Und oftmals die Vermutung dahinter ist irgendwie, inwieweit ist die Person fähig dazu, so eine Defizitzuschreibung.
Ja, also so ein Prinzip, wie es in dem Kontext der Frauen, der Internationale Frauentag ist ja auch noch nicht so lange her, wenn wir
Ja.
über das Thema gläserne Decke sprechen, dass das auch in dieser Dimension sozusagen gesellschaftliche Realität ist.
Ja.
Ja,
Ja,
okay.
und ich glaube, dass wir es bei den Frauen viel bewusster schon ansprechen können. Ne? Also so irgendwie, genau wie du sagst, irgendwie der gläserne Mantel, der da drüber liegt.
Ja.
Ne? Irgendwie so, und ich glaube, also ich bin mit der festen Überzeugung, dass wir das andere noch gar nicht in der Form als Problem wahrnehmen, wie wir es im Kontext Gender wahrnehmen. Also dass Herkunft im gleichen Maße vertreten sein muss. Guck dir die Gleichstellungsbeauftragten in Beamten in Verwaltung, Behörden, Arbeitsstätten an. Es gibt Gleichstellungsbeauftragte, aber wir haben nicht so viele AGG-Beschwerdestellen zum Beispiel. Ja, so, also ich glaube, also es ist einfach noch nicht gleichgesetzt. Ne?
Ja. Ich stelle diese Frage gerne. Das ist und wird auch eine Tradition bleiben. In diesem Podcast auf einer Skala von 1 bis 10. Wo steht unsere Gesellschaft in Deutschland aus deiner Sicht in der Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, die gut mit Unterschiedlichkeiten zurechtkommt?
Aus einer betroffenen Perspektive würde ich sagen 4, 3 oder 4.
Okay. Und auch in einer Skala von 1 bis 10, wie weit sind wir in Deutschland auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaftskultur?
Abhängig der Dimension, in die wir
Ja,
gucken.
wenn
Ich glaube schon, dass
jetzt
wir
natürlich jetzt die Herkunft, also ethnische Herkunft und Nation, ja.
ja, ich glaube, da bleibt es dabei. Also da
Okay.
bleibt es bei höchstens 4 oder ja. Also.
Ich überreiche dir jetzt hier sozusagen den Zauberinnenstab. Wenn du die
Okay.
Möglichkeit hättest, eine Sache, die dir wirklich am Herzen liegt, von jetzt auf gleich zu verändern, um von der 3-4 zumindest mal in den oberen Bereich zu kommen, 6 Punkte oder auf der Skala 6 aufwärts, was würdest du denn dann mit dem Zauberinnenstab machen?
Ich würde Brillen verteilen. Ich würde allen Menschen Brillen verteilen oder beziehungsweise würde die Sehfähigkeit in Farben Menschen zuzuordnen, phänotypisch. Das würde ich gerne wegzaubern wollen. Also, weißt du, alleine in der Sichtbarkeit, ohne gesprochen zu haben, dass ich erkennen kann und zuschreibe automatisch, wo diese Person herkommen könnte. Diese Fähigkeit würde ich gerne durchbrechen. Und deswegen würde ich gerne uns die Fähigkeit nehmen wollen zu sehen. Einerseits ist es natürlich schön, diese unterschiedlichen Vielfältigkeiten zu haben, ne? Also auch in phänotypisch.
Ja.
Aber ich würde gerne diese Kategorisierung
Ja.
aufheben wollen. Und
Also
da würde ich gerne,
diese Schubladenaktivismus.
ja, genau.
Ja, okay.
Genau, und da würde ich gerne entweder Brillen allen Menschen, Kontaktlinsen oder Brillen hinzaubern,
Ja.
oder ich würde gerne diese Fähigkeit wegzaubern.
Okay. Das wäre ein guter Schritt sozusagen.
Okay.
Ja. Ja, Gülgen, in mir schlägt so ein cineastisches Herz. Und ich stelle dir jetzt die Frage, wenn du einen Film für Deutschland drehen würdest im Kontext von Antirassismus und Antidiskriminierung, welchen Titel hätte dann dieser Film und warum hätte er diesen Titel?
Naja, ich würde so einen Titel machen wie Löst das Problem, damit wir gut hier sein können.
Okay.
So in die Richtung würde es gehen. Und so, ne? So, wir dürfen hier sein.
Ja.
Beziehungsweise einfach, wir dürfen hier sein. Wir sind hier. Punkt. Ne? Und warum ich den Titel aussuche, ist genau diese Perspektive zu wechseln. Zu sagen, irgendwie, wenn wir inklusive Gesellschaft sein wollen,
Ja.
so, wessen Aufgabe ist es denn? Ist es die Aufgabe ausschließlich der Betroffenen, sich sichtbar zu machen und in den Strukturen und Institutionen und in individuellen Begegnungen etc. Das letztendlich zu garantieren,
Ja.
beziehungsweise dafür die Möglichkeiten zu entwickeln? Oder wessen Aufgabe ist das? Wessen Aufgabe ist das? So,
Sind
da
da
bin ich
nicht
mir.
eigentlich drei? Ich nenne es jetzt mal
Mach mal, genau.
drei springende Punkte sozusagen darin.
Ja.
Also einmal das System,
Ja.
die Menschen mit Migrationsgeschichte und die Mehrheitsgesellschaft. Das wären doch die drei Faktoren, die
Ja.
man bei Fortschritten sozusagen im Blick haben muss.
Ja, ich würde noch nicht mal als Mehrheitsgesellschaft sagen, ne? Also ich würde
Ja.
schon sagen, irgendwie die Gesellschaft im Allgemeinen, damit die wir
Okay.
diesen Fokus
Ja.
raus haben,
Okay.
so.
Ja.
Und Migrationsgeschichte, Menschen mit Rassismuserfahrung. Denn wenn ich sage Migrationsgeschichte, dann irgendwann muss diese Geschichte ja aufhören. Also wie viele Generationen wollen wir zurückgehen? Und so
Ja.
ist es immer so, wo ich
Ja.
denke, so, wie lange sagen wir das noch?
Okay.
Und wenn ich sage Migrationsgeschichte, dann vermute ich ja eine Andersartigkeit in Anführungsstrichen bei der Person, über die ich spreche. Und
Okay.
ich spreche eher von der Struktur, die nicht offen genug ist, um, egal wie der Mensch ist, aus einer inklusiven Perspektive. Ne, da können wir ja alle Dimensionen, Alter, Gender, Herkunft, Klasse, körperliche Behinderung, ne, sexuelle Orientierung etc. reinpacken.
Also System, Gesellschaft und Menschen mit Rassismuserfahrung.
Genau.
Okay, dann
Diskriminierungserfahrung.
Diskriminierungserfahrung. Ja. Okay. Ja, und in dem Sinne, was wir unseren ZuhörerInnen auch mitgeben können, hast du ich nenne es jetzt mal Top-Sachbuch oder beides eigentlich ein Top-Sachbuch, aber auch ein Film, den du uns ans Herz legen möchtest, um unsere Perspektiven ja, zu weiten, um da sensibler zu werden für das Themenfeld Antirassismus und Antidiskriminierung. Gibt es da was du uns mitgeben kannst,
Boah,
hilfst?
das einzuschränken ist schwer. Also in der Filmlandschaft bin ich nicht so
Ja.
viel unterwegs, aber
Okay.
ich bin, meine Geschichten haben angefangen mit Bell Hooks, ne? Irgendwie so, also so Bell Hooks, Audre Lorde, Toni Morrison, weil, also ich würde ans Herz legen, deinen ZuhörerInnen würde ich ans Herz legen wollen, Bücher von Personen zu lesen, die Rassismuserfahrung haben, weil dort genau das Wissen und das Gefühl zusammenkommen. So. Also einmal diese Theorie zu haben aus dem Sachen, als, also fürs Kognitive, so,
Ja.
und sich im Bereich Wissen weiterzuentwickeln. Aber dann muss es ja, damit es nicht nur auf so einer sphären Wissensmetaebene bleibt, sondern ins Leben runtergebrochen wird, so das Gefühl dabei muss auch dazu stimmen. Und das ist oft bei Personen, die Rassismuserfahrung haben, dass sie beides mitbringen. Bell Hooks irgendwie Die Bedeutung von Klasse, Feminismus und Rasse zum Beispiel ist ein Klassiker, den ich jedem ans Herz legen wollen würde. Oder die Bücher von Topoka Ogette auch. Und du hattest Aladdin schon benannt, Aladdin Mafalani. Das ist ein bisschen kontextabhängig. Fällt mir schwer, das einzuschränken. Das möge mir verziehen sein.
Ist okay. Wir nehmen das schon mal mit und da ist ja auch schon was mit drinne.
Okay.
Und jetzt so ganz praktisch für den heutigen Tag des
Ja.
den Internationalen Tag gegen Rassismus. Was können denn ich und was können die Zuhörerinnen tun ab sofort, um aus deiner Perspektive diskriminierungsfreier zu agieren?
Du hast so schön gesagt vorhin, du bist gut ausgestattet mit Privilegien. Das heißt ja, du bist dir dem bewusst. Und du bist dir auch bewusst, dass andere diese Privilegien nicht haben, wenn du sie als Privilegien definierst und nicht als Selbstverständlichkeiten. Und ich möchte eigentlich jeden Zuhörerin von dir, jeden Zuhörer dazu auffordern, sich seiner Rolle in diesem Konstrukt bewusst zu sein. Also wie viele Privilegien in Selbstverständlichkeiten weiße Menschen haben, zum Beispiel, die Menschen mit Rassismuserfahrungen nicht haben. Also in der Selbstverständlichkeit. Ne? Also, ich glaube, es ist wichtig, ohne eine Schuldfrage. Also es geht hier nicht um eine Schuldfrage, sondern um ein Bewusstsein über die eigenen Privilegien und eine Sicht auf Menschen zu bekommen. Ah, okay, das ist für mich ganz normal, mein Kind dort an der Schule einfach so anmelden zu können, zum Beispiel. Und das können andere Menschen nicht. Also sich dem bewusst zu sein. Und dass darauf basierend Leben nicht immer gleich gestaltet werden kann, aufgrund von diesen unterschiedlichen Zugängen, die man ins Leben
Wir könnten noch lange über die verschiedensten Formen von Rassismus und
hat.
Diskriminierung sprechen. Und ich meine, dazu, wir haben es eben schon angedeutet, dazu gibt es gefühlt Bibliotheken an Material und Bildungsmöglichkeiten, sowohl bei euch. Topoka Ogette hat ja auch Möglichkeiten, wo man sich fortbilden kann als Beispiel. Aber auf jeden Fall für hier und jetzt vielen lieben Dank, Gülgen, für deine Zeit, für deine Expertise und auch für deine Offenheit. Danke, dass du dass du hier dabei warst. Und ja, wie immer von meiner Seite am Ende der Folge meine Bitte, mein Aufruf, bringt die Vielfalt da draußen zum Wirken.
Ich will mich noch bedanken bei dir, Frank. Danke, dass du mich als Interviewpartnerin an diesem besonderen Tag, also es ehrt mich, dass ich für diesen besonderen Tag mit dir sprechen kann und
Sehr, sehr gerne.
dass du das Thema an diesem Tag auch in der Form hofierst und veröffentlichst. Danke
Ja.
dafür. Und danke für deine Zuhörer, dass die das sich angehört haben oder anhören werden.
Den Dank nehme ich stellvertretend an und wünsche allen noch einen guten Internationalen Tag gegen Rassismus.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Das war für heute alles Inklusion. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Euer Podcast für ein inklusiveres Miteinander. Alle Infos zu dieser Folge und dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge und eine Bewertung des Podcasts auf eurer Plattform. Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Themen und InterviewpartnerInnen sind mir willkommen. Und zu guter Letzt, abonniert diesen Podcast und verpasst nicht die kommende Folge am nächsten 21. des Folgemonats.